Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Diese Woche veröffentlichte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International einen Bericht über Todesfälle in syrischen Gefängnissen. Insgesamt dokumentierte sie 88 Fälle von Männern, die während den Protesten in Syrien festgenommen wurden und starben. Der Jüngste war 13, noch ein Kind, der Älteste 72. Wie kommt eine Organisation, die seit 2010 gar nicht mehr in Syrien war, zu Informationen? Wie kann sie sicher sein, wie diese Menschen umkamen, wer sie getötet hat? Eine heikle Aufgabe. Nicht nur in Syrien und Libyen, die jetzt gerade Schlagzeilen machen. Gast von Susan Brunner ist Reto Rufe. Er ist Syrien-Länderkoordinator der Schweizer Amnesty-Sektion und zuständig für Know-how-Management Afrika und Nahe Osten. Er weiß, wie Berichte wie jener über Syrien zustande kommen.
Das Tagesgespräch.
Bei der Vorbereitung dieser Sendung ist es mir richtig schlecht geworden, ob den Beschreibungen, Bilder habe ich gar keine gesehen, das haben wir irgendwie schon gar nicht angetan, von diesen Misshandlungen, von Menschenrechtsverletzungen. Reto Rufer, Sie lesen ständig so Berichte, Sie sehen Videos, Sie sehen Bilder. Wie halten Sie das aus?
Ja, das ist so. Ich bin halt regelmässig in meinem Job mit dem konfrontiert. Bin mir aber nicht sicher, ob das für mich dadurch schlimmer ist, als für jemanden, der durch die Medien davon erfährt. Immerhin kann ich das ein Stück weit abarbeiten, indem ich mit Kolleginnen und Kollegen diskutiere. Ich kann irgendwie darauf reagieren. Vielleicht ist es eben auch gewohnt. Also ich bin halt täglich konfrontiert und habe gelernt oder müssen lernen, mich auch abzugrenzen. Dies jetzt nicht nur bei Amnesty, ich bin ja vorher gut 10 Jahre in der Rechtsberatung im Asylbereich zuständig tätig gewesen und dort konfrontiert mit sehr viel grauenhaften Geschichten aus vor allem den Balkankriegen, das hat mich in diesem Zeitraum getroffen und das war vielleicht dort fast noch unmittelbar gewesen. Dort bin ich den Leuten unmittelbar gegenüber gehockt. Das ist jetzt in meiner Tätigkeit bei der Schweizer Sektion von Amnesty nicht so. Die direkte Konfrontation, Recherchearbeit, die passiert nicht in der Schweizer Sektion, sondern die zentral vom sogenannten internationalen Sekretariat in London aus, wo die sogenannten Researcher angestellt sind und dann häufig in die betreffenden Länder reisen.
Also das heisst, Sie können auch mal über eine Textpassage hinweglesen, Sie können sich auch mal ein Bild nicht anschauen oder ein Video nicht anschauen.
Genau, ja. Aber ich bin ja nicht damit beauftragt, Glaubhaftigkeit von einem Videobeitrag abzuchecken, das 10-mal durchzuschauen, zu vergleichen mit anderen Bildern, ob dieses oder jenes mit dem konsistent ist oder nicht.
Sie sind zuständig für Afrika, Nahost, eben Syrien gehört auch dazu. Wie muss ich mir so die Arbeit vorstellen, die Sie machen?
Also meine Hauptaufgabe ist, dass ich mich up-to-date halte zu all diesen Ländern, was doch relativ viel ist. Und
eben relativ grauenhaft, oder?
Ja, häufig. Ja. Und die Aufgabe von der Schweizer Sektion ist, die Berichte, Pressemitteilungen, Aktionen, Kampagnen für das Schweizer Publikum, für die Schweizer Öffentlichkeit, für die Schweizer Politik im Bereich Lobbying aufzuarbeiten und hier zu vertreten und Aktionen, Kampagnen zu diesen Bereichen zu konzipieren, zu koordinieren. Daneben tun ich auch Anfragen zu den Ländern, wo ich jetzt zuständig bin, beantworten. Ich bin zum Teil für die Webinhalte verantwortlich als Dokumentationsarbeit auch.
Das heisst, Sie sind involviert auch mit den Berichten. Das heisst, ich auch mit über, wenn natürlich Berichte veröffentlicht werden, jetzt von der Zentrale in London. Reto Rufer, jetzt die Woche hat Amnesty International einen Bericht über Todesfälle von Verhafteten in Syrien veröffentlicht. Jetzt ist Amnesty International seit dem Juni 2010 gar nicht mehr in Syrien gewesen, weil Syrien die Organisation gar nicht mehr reinlässt. Wie kommt denn Amnesty International überhaupt zu Informationen, wenn sie selber gar nicht im Land ist?
Ja, das ist richtig. Amnesty ist wie praktisch alle anderen Organisationen und selbst UNO-Institutionen nicht in Syrien präsent. Also es gibt keine Reisebewilligung. Selbst die UNO hat ja erst vor kurzem eine sehr eng begrenzte Mission können durchführen. Das erschwert natürlich die Informationsbeschaffung und macht es insbesondere viel zeitaufwendiger, die Informationen, die man überkommt, zu überprüfen, zu vergleichen, zu kontrollieren. Aber es ist natürlich nicht so, dass es überhaupt keine Informationen mehr gibt. Jetzt ganz konkret zu dem Bericht über Todesfälle in Gefängnissen, sind das die folgenden Informationsquellen gewesen. Einerseits ist sie Amnesty-Delegierte an der Grenze, der syrischen Grenze gewesen, in Libanon, in der Türkei, wo ja sehr viele Leute dort waren oder immer noch sind, die vor der Repressionswelle in Syrien geflohen sind. Dort haben die Amnesty-Delegierten sehr viele Interviews mit Flüchtlingen, mit Angehörigen von Gefangenen oder vielleicht auch Umkommenen durchgeführt. Das ist das eine. Dann arbeitet die Amnesty seit Jahrzehnten zu Syrien und hat in dieser Zeit sehr umfassende, zum Teil langjährige Kontakte in allen Regionen aufgebaut. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass überhaupt nichts mehr aus Syrien rausgekommen ist. Also es hat Kommunikation per Telefon, per E-Mail gegeben.
Also trotz der Repression?
Trotz der Repression, was natürlich auch immer ein Stück weit eine Gratwanderung ist, exponiert man die Personen, die dann als Auskunftspersonen fungieren, dadurch noch mehr, da muss der Entscheid wirklich immer bei den Betroffenen bleiben. Aber es hat es gegeben. Also, Amnesty ist in Kontakt mit gewissen Menschenrechtsverteidigern und anderen Leuten in Syrien. Und die dritte und hier jetzt sehr wichtige Informationsquelle bei dem Bericht sind 45 Videofilme, meistens von Abdel aufgenommen, wo Amnesty zugespielt worden sind. Also Amnesty hat die nicht gesammelt, sondern Amnesty ist mit denen konfrontiert worden. Und die haben wir dann in 20 Fällen unabhängigen Forensiker vorgelegt mit der Frage, was für Schlussfolgerungen sie dort daraus ziehen können. Es ist dann nicht so, eben, es ist nicht Information aus erster Hand, die jetzt Amnesty im Fall von Syrien hat, sondern aus zweiter Hand. Aber es ist dann halt sehr wichtig, dass man das so offen darlegt. Also da, woher, dass man die Informationen hat, was für Schlussfolgerungen, dass man dort kann ziehen, wo vielleicht auch gewisse Vorbehalte oder, Begrenzungen sind von der Verlässlichkeit.
Nehmen wir gerade so Videos, also ich denke, zum Teil hat man ja auch, man hat ja auch das Internet oder zum Teil sieht man ja Videos, wo aber gar nicht so gute Qualität sind. Manchmal, das ist mal das eine. Aber das andere ist, Sie haben so etwas zugespielt über, Sie sagen, Sie gehen es einem Forensiker, aber prüfen Sie überhaupt, wer Ihnen das zuspielt, oder?
Ja, das wird natürlich auch überprüft. Also, die betreffenden Researcher durch sämtliche Medienberichte, alle Blogs zu Syrien, Berichte von Menschenrechtsorganisationen auswerten und eben auch mit den Informationen, die im Zusammenhang mit dem Video zugestellt werden, vergleichen. Es ist jetzt nicht so, dass bei diesen Videos einfach nur ein Video gekommen ist, sondern dass sind ja Angaben dazu geliefert worden. Manchmal mehr, manchmal weniger, wer, um wen das sich das handelt, wo das passiert ist, wenn. Und die Recherchearbeit ist eben zu einem grossen Teil Kontrollvergleichsarbeit. Und es ist, Amnesty hat jetzt auch noch mehr Videos bekommen, aber in einigen Fällen hat man halt nicht genügend können daraus ableiten oder es hat sich nicht genügend überprüfen als dass es jetzt die Leute hätten wollen publizieren, veröffentlichen in diesem Bericht.
Wenn jetzt Amnesty das einem Forensiker übergibt, ich bleibe jetzt im Moment bei diesen Videoaufnahmen, kann man dann aufgrund von einer Aufnahme sagen, wie jemand gestorben ist oder was, auch wenn die Bildqualität nicht so gut ist, was genau passiert ist mit dem Menschen, der auf dem Video ist?
Man kann natürlich nicht im Sinn von einem wissenschaftlichen Beweis sagen, die Person ist genau wegen dem dann und dort gestorben. Und die Aussagen von den Forensikern gehen auch nicht in die Richtung. Die sagen zum Beispiel einfach, die Wunde, die man da sieht, die ist typisch für eine Brandverletzung. Oder die und die Wunde, die sind typisch oder konsistent mit der Behandlung durch Elektroschocks. In vielen Fällen haben die Forensiker einfach gesagt, das ist ein relativ schwammiger Begriff. Das ist Gewalteinwirkung durch stumpfe Gegenstände. Also es ist einfach konsistent mit den Berichten von Folter, wo man auch aus anderen Quellen hat. Das sagen ja viele Leute, das ist notorisch in Syrien. Es passt in den ganzen Kontext von der Gewalt, die gegen Demonstrationen angewendet worden ist. So, dass man zum Schluss kommt, dass das sehr wahrscheinlich leider so ist, dass sich die Todesfälle, die dann wahrscheinlich auch wieder nur die Spitze von einem Eisberg darstellen, sich auch so zugetragen haben. Aber ein wissenschaftlicher Beweis, absolute, hundertprozentige Sicherheit im Sinne von einem wissenschaftlichen Beweis ist es nicht. Aber die Indizienlage ist sehr deutlich,
also leider, muss man sagen. Leider, ja. Weil sie schon jahrelang in Syrien arbeiten, oder Amnesty International jahrelang schon in Syrien geschafft hat, weiss man, das sind typische Folterspuren für syrische Gefängnisse zum Beispiel.
Das ist vielleicht ein Teil, aber eben, es gibt auch Kontaktpersonen, wo man dann allenfalls nachfragen kann, ob sie die Personen mal kennt hat oder Man kann durch die umfassende Auswertung von allen Quellen findet man vielleicht die gleiche Information über die gleiche Person auch noch aus zweiter Quelle. Das wäre dann ein sogenannter Double-Check auf Cross-Checking auf Neudeutsch. Das ist sehr viel, sehr aufwendige Arbeit im Kleinen, die hinter dem recht knappen Bericht steht, wo die Spreu vom Weizen trennt. Also, welche Informationen sind doch einigermaßen verlässlich und welche eben nicht, wo man dann in dem Bericht nicht einbezogen hat. Das ist einfach ein Bericht über 88 doch mehr oder weniger gut dokumentierte Fälle.
Das eine sind Videoaufnahmen oder so Aufnahmen oder Bilder.
Ja.
Das andere sind Zeugenaussagen.
Mhm.
Also ich habe noch gesehen im Bericht selber, oder da steht zum Beispiel, ein Zeuge ist möglicherweise ein Arzt zum Beispiel, der sagt, die und die Person, man muss vielleicht sagen, die meisten von diesen Personen sind die Leute entweder zurückgegeben worden, am Strassenrand gefunden worden oder man hat sie in einem Leichenhaus abholen. Es sind alle tot gewesen. Und dass irgendein Arzt sagt, ja, beschreibt Folterspuren auf dieser Leiche. Also da würde man dann zum Beispiel herausfinden, ist das jetzt wirklich ein Arzt?
Genau, das wäre die Aufgabe von dem betreffenden Researcher, irgend zu versuchen anzufragen, ob die Person wirklich in diesem Spital arbeitet. Und je besser das Kontakt sind, je verlässlicher die Kontakt sind, und auch je regionaler, desto eher ist das möglich. Aber eben im Fall von Syrien ist das die grosse Schwierigkeit bei der Recherchearbeit. Das war aber auch nie gross anders gewesen. Syrien war immer sehr ein sehr geschlossenes Land gewesen, jetzt für internationale Organisationen, vor allem Menschenrechtsorganisationen. Und das 2010, wo Amnesty das letzte Mal dort war, das war nicht die Regel gewesen, das war eher die Ausnahme gewesen. Es hat dann einfach einmal die Möglichkeit gegeben, für Amnesty gewisse Besuche, gewisse eng begrenzte Missionen durchzuführen. Es war nicht so, dass vor 2010, dass sich da Amnesty frei hat im Land können bewegen, das überhaupt nicht.
Der Jüngste ist ein Kind, der ist 13. Ist das üblich oder ist das schockierend für Amnesty jetzt aus Syrien bei diesen Demonstrationen?
Das ist schockierend, aber es zeigt sich in vielen Repressionsstaaten, dass auch Jugendliche und Kinder nicht gegen Foltermisshandlung gefeit sind.
Wir haben jetzt vor allem von Syrien geredet und es ist ja verrückt, man redet ja eigentlich von Hunderten, von Tausenden möglicherweise Toten, wovon das misshandelt werden. Jetzt, währenddem wir reden, wissen wir gar nicht. Und es sind 88 Fälle, die dann rausgenommen werden. Das heisst, man ist extrem vorsichtig, bis man etwas publiziert.
Ja, das ist so. Das betrifft zum Beispiel auch die Todesfälle. Dort kursieren ja ganz verschiedene Zahlen und Amnesty ist bei solchen Sachen immer am untersten Rand vom Spektrum. Jetzt im Moment redet Amnesty von mindestens 1800 Toten und die Zahl stützt sich auf eine Namensliste, die Amnesty aus verschiedensten Quellen bekommen hat, wer bisher ist umgekommen und ist darum aus sehr konservativ anzusehen, die Zahl. Gleich ist es so mit den Toten in Gefangenschaft. Aber nichtsdestotrotz ist es eben wichtig, zu dokumentieren. Das ist ja nicht Selbstzweck. Es geht dann letztlich darum, zu einem wahrscheinlich späteren Zeitpunkt dazu beizutragen, dass die Menschenrechtsverletzungen aufgearbeitet werden, dass die Verantwortlichen auch vor ein nationales oder internationales Gericht gestellt werden. Und das kann man nur mit wirklich gutem, verifiziertem Material und nicht gestützt jetzt auf eher spekulative Zahlen.
Amnesty hat ja 50 Jahre Erfahrung jetzt, oder ist 50 Jahre alt geworden, jetzt dieses Jahr. Wenn Sie jetzt so schauen, die Indizien, die Sie aus Syrien haben, ist das eher das, wo Sie meistens damit konfrontiert sind? Oder hat es Länder, wo Sie noch viel weniger haben, oder Länder, wo es eindeutiger ist?
Ja, das Spektrum ist sehr breit und Syrien ist schon eher ein geschlossenes Land. Vielleicht das Extrem auf der geschlossenen Seite wäre Nordkorea. Dort haben sie ja vor etwa einem halben Jahr ist an die Öffentlichkeit gelangt mit neuen Informationen. Und die haben nur ganz rudimentäre Quellen gehabt. Das waren einerseits neue Satellitenbilder gewesen, die Amnesty ausgewertet hat. Und verglichen mit Bildern vor 10 Jahren, die gezeigt haben, dass sich dort die Anlagen von einem vermuteten Straflager, Jodok-Straflager, dass das sehr viel grösser geworden ist. Und es sind auch sehr viel präzisere Aufnahmen gewesen, dass man jetzt wirklich sagen, das ist ein Straflager. Und dann gibt es ganz wenige Personen, wo es gelungen ist, aus so einem Lager zu fliehen. Und die hat man können interviewen in Südkorea. Und auch dort, Amnesty kann das nicht selber überprüfen. Und das ist dann halt auch wichtig, dass man in diesem Statement schreibt, die und die Person hat dann und dort das gesagt. Und dann sehen alle Leute, die das lesen, das ist die Informationsquelle, das ist die Informationslage. Und Libyen zum anderen, das ist eine ganz andere Situation als jetzt aktuell in Syrien. Man muss, seit dass die Rebellen über gewisse Gebiete die Kontrolle haben, vorher war es ähnlich, dort haben wir es ja nur sehr selten auf Libyen einreisen. Jetzt ist Amnesty seit dem Beginn vom Aufstand in Misrata, hauptsächlich in Benghazi, dann aber auch jetzt sofort, wo die Gaddafi-Kräfte Kontrolle über Tripolis verloren haben, sind jetzt Amnesty-Delegierte vor Ort in Tripolis und können dort ganz unmittelbar Recherche betreiben. Das sind dann Informationen aus erster Hand. Dort vielleicht zwei Beispiele. Amnesty ist ins Spital in Tripolis und hat dort live quasi miterlebt, wie Angehörige von der Rebellenkräfte dunkelhäutige Leute aus dem Spitalbett wollen abführen, unter dem Vorwurf, es seien Söldner. Und das, mit dieser Information ist die Amnesty auch die Öffentlichkeit getreten, dass dort Gefahr besteht, dass Leute willkürlich verhaftet werden, erst noch solche, die medizinische Behandlung bräuchten. Das zweite Beispiel, Amnesty hätte das berüchtigte Abu Salim-Gefängnis in Tripolis jetzt können gehen, hat dort am Boden Gefangenenregisterauszüge gefunden über Gewissensgefangene, Leute, die haben zusammengesammelt und quasi als Souvenir zu sich heimgenommen. Und dort ist die Amnesty an die Öffentlichkeit gelangt mit dem Appell an die Übergangsregierung, an den Nationalübergangsrat, doch nach Möglichkeit zu schauen, dass derart wichtige Dokumente sichergestellt werden, dass die nicht verloren gehen, weil diese Dokumente sind dann ganz zentral bei der Aufarbeitung von den Verbrechen aus der Gaddafi-Ära und auch für die Ermittlungen vom Internationalen Strafgerichtshof, wo ja in Libyen muss ermitteln zu gegen Gaddafi-Sohn plus der ehemalige Geheimdienstchef.
Also das sind Regierungsdokumente gewesen oder respektive von der Gaddafi-Seite gewesen. Aber das heisst, also wenn Amnesty vor Ort ist, dann nimmt die Organisation nicht einfach das mit, was sie findet, sondern sie berichtet darüber.
Nein, das können wir dann natürlich auch nicht, die offiziellen Dokumente einfach mitlaufen. Es ging dort darum, dass der Nationalübergangsrat die irgendwie sicherstellt und dann, sei es im Internationalen Strafgerichtshof oder den eigenen Gericht, dann zum gegebenen Zeitpunkt zur Verfügung stellt.
Bleiben wir gerade noch einen Moment in Libyen. Dort sind viele Beispiele, respektive viele Gerüchte kursiert. Irgend 40.000, 50.000 verschwundene Gefangene war das eine gewesen. Das andere, was da Anschlagzeilen gemacht haben, ist, dass der Gaddafi offenbar Viagra verteilen lassen und dann es sei zu Massenvergewaltigungen gekommen. Gibt es Momente, oder wo Sie sich erinnern mögen, wo Amnesty auf so eine Lüge reingekommen ist?
Ja, jetzt im grösseren Stil, in meiner kurzen Zeit aus der Perspektive von der Schweizer Sektion, nein. Also jetzt eben die ganze Viagra-Geschichte, Vergewaltigungsgeschichte, hat Amnesty explizit nicht aufgenommen, einfach weil die Informationslage ungenügend war. Amnesty hat ja nicht gesagt, das stimmt nicht, aber es ist auch nicht das Gegenteil, dass es stimmt, man hat es einfach nicht aufgenommen. Ein anderer, ja, schon fast berühmter Fall ist der von der angeblich lesbischen syrischen Bloggerin Amina, die da über Wochen sehr viel Öffentlichkeit gefunden hat mit Blog-Einträgen über eine angebliche Geheimhaft. Und die ist dann von sehr vielen Medien oder auch Menschenrechtsorganisationen aufgenommen worden. Es hat dann Solidaritätsaktionen haben stattgefunden und Amnesty ist dort sehr unter Druck gekommen. Also wir sind immer wieder konfrontiert worden, warum macht ihr nichts für die? Und der Grund ist einfach gewesen, weil es dem Syrien-Team einfach nicht gelungen ist, irgendeine Information über die angebliche lesbische Bloggerin zu finden, dass es die wirklich gibt. Und darum hat man den Fall nicht verantwortet. Da hat man es nicht verantwortbar gefunden, den aufzunehmen. Und in dem Fall jetzt zum Glück, weil, also zum Glück für Amnesty, weil sich die Bloggerin aus amerikanischen Studenten gepuppt hat. Aber es hätte natürlich umgekehrt können sein, dass das gestummen hat. Und dann hätte man dann vielleicht Amnesty wirklich können, vorwerfen, er zögert, dann zu fest zögert. Aber letztlich, denke ich, sind die Standards schon wichtig, weil die Glaubwürdigkeit der Berichte, die Verlässlichkeit von dem, wo wir auch an die Öffentlichkeit treten, das ist das wesentliche Kapital von Amnesty. Und wenn das mal zerstört ist, dann geht es Jahre, Jahrzehnte, wenn überhaupt, bis man das wieder könnte herstellen. Ich bin natürlich auch schon falsche Pressemeldungen aufgesessen, ganz kürzlich sogar, in einem kurzen Radiointerview, wo alle Medien vorher gebracht haben, dass der Saif al-Islam Gaddafi jetzt in Haft ist, bin ich gefragt worden, was die Position von Amnesty sei im Hinblick auf sein Verfahren. Und dann habe ich auch gesagt, ja, er müsse ein faires Verfahren bekommen, jetzt, wo er verhaftet worden sei und dann ein internationales Strafgerichtshof aufgeliefert werden. Aber ein paar Tage später hat sich herausgestellt, dass all die Meldungen, die wirklich sämtliche Medien halt aufgenommen haben, über seine Verhaftung, dass die nicht gestummen haben.
Macht es eigentlich schwieriger jetzt mit Amnesty, also wenn man Facebook, man Twitter, all die neuen Social Media, Internet und so weiter, macht das Ihre Arbeit schwieriger oder gibt es einen Moment, wo es auch einfacher macht?
Es ist beides. Ich denke, Syrien wäre jetzt sehr schwierig ohne irgendwelche neuen Medien, ohne E-Mail, ohne Mobiltelefonie. Die Video wäre schon so nie zu Amnesty gelangt. Also es erleichtert sie in geschlossenen Kontexten, dass man überhaupt noch an Informationen gelangt. Kehrseite ist dann natürlich, das erleben Sie als Journalistin wahrscheinlich noch fast mehr oder auch mehr jetzt aus Öffentlichkeit, dass halt die Fülle und der ganze Umfang von Informationen, dass die Informationsflut ist dadurch auch viel grösser und der Aufwand tut sich dann halt mehr darauf verlagern, die Informationen rauszufiltern, die wirklich relevant sind und man muss auch einen grösseren Aufwand wahrscheinlich treiben, zum überprüfen, ob die oder jene Information zutrifft. Das ist dann die Kehrseite. Aber insgesamt denke ich doch eher positiv, weil es doch in vielen Kontexten, eben gerade Syrien, es überhaupt erst ermöglicht, dass Informationen nach Hause gelangen. Jetzt Nordkorea ist ja quasi nicht verbunden mit der modernen Welt und dort sieht man, dass die Informationslage, ja, es bringt praktisch nichts nach Hause.
Reto Rofer, wenn man zurückguckt, hat man Amnesty International vor allem mit politischen Gefangenen ja in Verbindung gebracht. Jetzt, wenn man den Jahresbericht liest, kommt praktisch kein Land, kommt eigentlich, wie soll ich sagen, kommt davon im Sinn, von, dass die wirklich perfekt gibt. Vielleicht ein paar, wo das sicher weniger schlimm ist, als wenn man jetzt Syrien anschaut oder so. Wenn Sie Leute haben vor Ort, die das abklären, ist nicht automatisch die Versuchung da, zu sagen, ja, der Staat, der foltert sowieso, also jetzt gerade in einem Fall von Gaddafi oder im Fall von Syrien, dass man sagt, ja, es ist sowieso klar, dass der Staat die Leute foltert, also, dass es schwierig ist, zum objektiv zu sein, dass es auch mal jemand anders könnte gewesen sein.
Ja, natürlich. Die Objektivität, objektiv zu bleiben, das ist sicher eine zentrale Herausforderung von der Arbeit. Und es ist dann auch wichtig, dass man eben nicht nur jetzt im Fall von Libyen die Gaddafi-Leute anschaut, sondern auch die Rebellen, die nicht gefeit sind gegen Menschenrechtsverletzungen. Und ich denke, das macht Amnesty auch. In vielen Ländern ist es halt so, dass die Staaten mehr oder weniger das Gewaltmonopol haben. Also Gefängnisse sind mehrheitlich staatlich. Und es ist leider auch so, dass in vielen Ländern, gerade auch Syrien, Libyen, seit Jahrzehnten Folter wirklich notorisch ist und an der Tagesordnung. Aber es ist ja dann nicht damit da, das einfach zu postulieren, sondern es geht dann wirklich darum, Fälle und Praktiken zu dokumentieren und die mit verlässlichen Informationen. Und man muss sich vielleicht auch bewusst sein, es ist halt wirklich nicht so einfach, es wirklich gerechtes Justizwesen aufzubauen und auch beizubehalten, eine Polizei, die nie prügelt. Das muss man sich vielleicht auch bewusst sein, dass das nicht einfach selbstverständlich ist. Und darum ist es so wichtig, jetzt in Ländern wie der Schweiz einfach anzuschauen und das eben nicht aus Gott gegeben und selbstverständlich anzunehmen. Und immer wieder daran arbeiten, dass möglichst wenig Übergriffe seitens Polizei oder auch im Gefängnis geschehen. Der perfekte Zustand wird man nie ganz erreichen, aber es braucht schon nur einen gewissen Aufwand, anzuschauen und daran zu arbeiten, auch von seitens der Polizeikorps, dass es nicht wieder schlechter wird.
Es gibt Momente, wo das Hinschauen oder Auffordern fast naiv wirkt. Ich komme auf den Bericht zurück von Syrien. Die 88 dokumentierten Fälle am Schluss von dem Bericht sind Empfehlungen an die syrische Regierung, nämlich zurückhaltend sein mit dieser Gewalt, unabhängige Untersuchungen. Wenn man hört, was in Syrien läuft, dann sagt man irgendwie, haben die je reagiert auf den Brief von Amnesty?
Nein, haben sie nicht. Syrien reagiert im Moment ohnehin auf fast nichts oder wenn dann sehr zurückhaltend.
Und also ja, hoffnungslos in dem Sinn, dass irgendwie Empfehlungen von irgendjemandem dort gelesen, geschwiegen dann nicht in Tat umgesetzt
werden? Ja, gelesen werden sie möglicherweise schon. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt gerade augenblicklich in Tat umgesetzt werden. Aber die Alternative, die Forderungen gar nicht stellen und sich nur auf einen UNO-Sicherheitsrat zu beschränken, die ist ja irgendwie auch nicht praktikabel. Es geht schon ein Stück weit um soll ich sagen, die Hierarchie von der Verantwortung. Es ist nicht die UNO, die unmittelbar verantwortlich ist für die Gräueltat, das ist das syrische Regime. Und dann gehört es einfach dazu, dass man bei einem Forderungskatalog auch die vielleicht auf den ersten Blick naiv anmutenden Forderungen aufstellt, wo Massnahmen umfassen, um dem internationalen Recht zu genügen. Es wäre dem syrischen Regime die umzusetzen. In der Kampagne, dort ist es ein bisschen anders. Dort kann man dann strategischer vorgehen. Es nützt jetzt wahrscheinlich wirklich nicht viel, eine Online-Aktion zu starten an Bashar al-Assad mit dieser Forderung. Aber sie muss publiziert werden, die Forderung. Die Kampagne ist die anders. Die richtet sich im Moment, die laufende Online-Aktion, an die Aussenminister von Brasilien, Indien, Südafrika. Das sind sehr gewichtige Staaten, die momentan im UNO-Sicherheitsrat vertreten sind, was sich aber bis jetzt noch nicht hinter einem Resolutionsentwurf von Deutschland und anderen Ländern gestellt, wo das syrische Regime wird entschieden verurteilen und eine Untersuchung vor dem Internationalen Strafgerichtshof wird fordern. Und Indien, Südafrika, Brasilien, das ist eine strategische Auswahl, wenn man sich erhofft, wenn man sich einerseits erhofft, dass die Länder könnten umschwenken könnten. Die Position ist nicht so klar wie jetzt Russland. Und andererseits, wenn die dann tatsächlich würde eine Resolution unterstützen, dass es dann für Russland und China schwierig wäre, sich derart zu exponieren, dass sie das Veto würden einlegen.
Also öffentlicher Druck, wie auch die EU-Sanktionen jetzt gegen Syrien. Reto Rofer, herzlichen Dank für das
Gespräch. Bitte, ist gern geschehen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.